In der ersten Folge Flutlicht an im neuen Jahr spreche ich mit Katharina Just von der IVF Leipzig. Wir reden über die wichtige inhaltliche Arbeit der Initiative und besprechen, warum diese aktuell finanziell auf der Kippe steht. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und zur Folge Nummer 92 von Flutlicht an. Ich bin immer noch Mara Pfeiffer und die Person hinter diesem Podcast und natürlich bin ich auch in diesem Jahr nicht alleine hier, sondern habe eine ganz fantastische Gästin hier, nämlich Katharina Just. Sie kommt von der Initiative für mehr gesellschaftliche Verantwortung im Breitensport Fußball, kurz IVF, und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo liebe Katharina.
Hallo liebe Mara, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich finde es, wie gesagt, sehr toll, dass du dir Zeit nimmst, um über eure wichtige Arbeit mit mir zu sprechen. Kannst du vielleicht kurz für die HörerInnen, die euch nicht kennen, zusammenfassen, wer ist die IVF und was macht ihr genau?
Die IVF ist eine Initiative, die getragen wird von ganz unterschiedlichen Menschen, die alle irgendwie im Fußball sozialisiert sind oder im Fußball aktiv sind, als SpielerInnen, als TrainerInnen, und die mit ganz viel Herzblut einfach es sich zur Aufgabe gemacht haben, im Breitensportfußball ganz explizit für die Themen Diskriminierung und auch geschlechtliche Vielfalt zu sensibilisieren.
Und wenn man jetzt sagt, ihr sensibilisiert für diese Themen, kann man sowas sagen wie mit welchem Ziel? Ist ja jetzt eigentlich relativ offensichtlich, aber kannst du es vielleicht nochmal runterbrechen? Also was euer Ziel ist genau an Veränderung?
Das Ziel ist, dass einfach Diskriminierung auf den Fußballplätzen abgebaut wird, dass in das Bewusstsein der Köpfe kommt, dass ich mit Sprache Menschen verletzen kann, dass ja Beleidigungen eben auch manchmal mehr sind, eben zu Diskriminierung werden. Und wir wollen,
Ihr habt ja schon eine relativ lange Geschichte, also seit über 15 Jahren gibt es die Initiative. Natürlich gibt es dann auch immer so unterschiedliche Phasen, was dann gerade die genauen Arbeitsschwerpunkte sind. Aber kannst du vielleicht erstmal was dazu sagen, was so die Gründungsgeschichte der Initiative ist?
Es gab 2009, im Oktober 2009 hat sich im letzten Jahr zum 15. Mal gejährt, einen Neonazi-Überfall auf ein Spiel des Roten Stern Leipzig gegen den Verein in Brandes. Und da wurden mehrere Menschen verletzt. Und es war ein richtig schlimmer Vorfall. Und daraufhin gab es einfach den Bedarf und auch den großen Wunsch, etwas zu tun, um diesen Zuständen etwas entgegenzusetzen. Und einfach mit politischer Bildungsarbeit einen anderen Weg einzuschlagen.
Und ihr seid ja als Initiative angedockt bei der AG Bildung e.V. Was hat das für euch als Initiative für eine Bedeutung?
Der AG Bildung e.V. ist grundsätzlich unser Trägerverein. Am Anfang war die Initiative eben ein Teil des Roten Stern Leipzig, weil sie sich daraus gegründet hat und von Menschen, die im Roten Stern Leipzig aktiv waren. Und durch die Zunahme unserer Angebote und der Fördersituation war es auch einfach notwendig, einen eigenen Trägerverein zu gründen, weil natürlich die Aufgabe des Roten Stern Leipzig nicht im Bildungsbereich liegt, sondern der Sport ist.
Und wie viele Personen seid ihr aktuell? Also es gibt ja Angestellte und auch aber eine Gruppe von Ehrenamtlichen, richtig?
Genau. Die größere Gruppe sind die Ehrenamtlichen tatsächlich. Tatsächlich. Wir sind insgesamt so 15 Personen. Bis zum letzten Jahr oder bis Ende letzten Jahres hatten wir vier hauptamtliche Stellen. Und genau, im Moment sind wir jetzt haben wir drei Personen im Hauptamt angestellt, übergangsweise mit unseren Rücklagen. Ja.
Genau, das Thema eurer finanziellen Situation, da kommen wir nachher noch ganz ausführlich zu. Wir wollen erstmal ein bisschen intensiver noch vorstellen, was ihr genau macht. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Also gerade wenn man jetzt auf die verbliebenen Hauptamtlichen schaut, was so eure Hintergründe sind und wie auch du bei der Initiative gelandet bist, sag ich mal.
Also unsere Hintergründe sind ja einfach eine gewisse Affinität für Fußball, eine ja selbst eine Fußballbiografie. Wir haben Fußball gespielt, teilweise auch, also ich war zum Beispiel auch Jugendfußballtrainerin und genau, ich selbst bin dazu gekommen über den Roten, also ich habe selber Fußball gespielt beim Roten Stern Leipzig und habe von der Initiative dadurch erfahren und habe mich dann als, ich bin eigentlich Sozialpädagogin, habe viel in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet vorher oder langjährig und habe mich dann beruflich nochmal ein bisschen umorientiert, genau, und bin so Anfang 2022 bei der IVF gelandet, als eine Stelle frei wurde.
Ihr habt ja einen Schwerpunkt auf Fußball als Breitensport. Ist das auch so ein bisschen vor dem Hintergrund dessen, dass, ich sag mal, in der Bundesliga, in der zweiten Liga, vielleicht auch noch in der dritten Liga Initiativen, die ja auch wichtig und gut sind von Verbänden und so weiter, eher noch ankommen als jetzt irgendwo auf dem platten Land?
Mhm. Also es ist schon ziemlich großer Unterschied zwischen dem professionellen Fußball und dem Breitensportfußball. Im professionellen Fußball gibt es einfach gibt es eine andere Öffentlichkeit. Da werden Vorfälle, die passieren auch öffentlich gemacht, sowohl von SpielerInnen selbst als auch von den Vereinen. Es wird sich solidarisiert, passiert in den Nachrichten. Und im Breitensportfußball passiert das Allermeiste tatsächlich unterm Radar. Also Vorfälle werden entweder von SpielerInnen selbst gar nicht angezeigt oder die SchiedsrichterInnen bei Spielen werden das nicht als Diskriminierung, so taucht es nicht in Statistiken auf, bei den Verbänden oder die Sportgerichte entscheiden sehr zweifelhafte Dinge irgendwie, wenn solche Vorfälle mal angezeigt werden. Genau, deswegen ist es ist enorm wichtig, im Breitensportfußball nochmal genauer hinzuschauen.
Ich habe mich das tatsächlich gefragt bei der Vorbereitung auf die Folge. Also eine Geschichte, die ja damals dann doch auch medial irgendwie einen ziemlichen Niederschlag gefunden hat, war, als es im Dezember 2018, also jetzt schon ein paar Jahre her, eben homofeindliche Beleidigungen gab bei einem Spiel und das auch beim Sportgericht angezeigt wurde. Und das Sportgericht dann Anfang 2019 entschieden hat, nö, kein Problem, das sind fußballtypische Beleidigungen. Und ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, es gibt ja eben die Sportgerichtsbarkeit. Und wenn die aber so entscheidet, wie könnt ihr da auf der anderen Seite mit eurer Arbeit quasi dagegenhalten und in den Vereinen klarmachen, auch wenn es so ein fatales Urteil gibt, müssen wir über diese Themen reden und da auch Dinge verändern.
Ja, also solche Urteile machen es natürlich nicht einfacher, weil das ja auch gerade bei betroffenen Personen zu einer gewissen Resignation führt. Was wir versuchen ist, dazu zu motivieren, trotzdem dran zu bleiben und trotzdem alle Vorfälle anzuzeigen, auch darauf zu bestehen, dass die Schiris das in den Spielbericht aufnehmen, dass das eben beim Sportgericht landet. Und ja, letztlich ist das nicht beeinflussbar, was Sportgericht am Ende entscheiden. Man kann nur hoffen, dass je mehr Vorfälle angezeigt werden, auch bei den Sportgerichten eben sich ja vielleicht ein anderes Bewusstsein einstellt und nochmal darüber nachgedacht wird, ob das jetzt wirklich alles so fußballtypisch ist.
Mhm. Das heißt, man kann unterm Strich schon sagen, dass eure Arbeit auch ganz entscheidend dazu führen soll, dass der Fußball für möglichst viele Leute offen steht, oder? Also weil sie halt nicht das Gefühl haben, sie müssen sich aufgrund von solcher Vorfälle vielleicht aus dem Sport zurückziehen.
Ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn wir so viele Leute damit erreichen könnten, dass sich da tatsächlich was verändert.
Hast du das Gefühl, ihr arbeitet ja teilweise bundesweit, aber eben aus Sachsen heraus und auch sehr stark in Sachsen, dass das regional eine besondere Geschichte ist? Also ist, wenn du jetzt vergleichst, keine Ahnung, ihr würdet nicht in Sachsen sitzen, sondern in Nordrhein-Westfalen oder von mir aus auch dann in einem anderen Bundesland im Osten oder im Westen. Wie stark ist die Arbeit von dem Standort mitbestimmt?
Ich würde sagen, Diskriminierung im Fußball findet bundesweit statt. Das ist, glaube ich, kein sächsisches Phänomen und auch kein ostdeutsches Phänomen. Vielleicht ist die Qualität nochmal eine andere. Und was schon auch, glaube ich, nicht unwesentlich ist, ist, dass in Ostdeutschland so Vorbilder mit großen Profivereinen auch fehlen. Also wir haben jetzt RB, kann man natürlich auch kritisch sehen, und Union, die in der Bundesliga spielen, und also in der ersten Bundesliga, und ansonsten sind es Westvereine. Und da sind, was ich vorhin schon meinte, über so eine Öffentlichkeit und dieses Thema Diskriminierung in die Gesellschaft zu bringen und da auch einen Dialog zu erwirken, funktioniert da vielleicht auch noch mal besser als hier, also in Ostdeutschland. Mhm. Genau. Und ja, was natürlich auch mit reinspielt, ist so eine, ja, schon erhöhte oder wie sage ich, eine höhere Zustimmung zu antidemokratischen Tendenzen im Osten. Das kann man ja leider nicht leugnen. Und damit einhergeht eben leider auch oft eine Affinität für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder eben Diskriminierung.
Mhm. Ich lade übrigens alle, die sich das gerade anhören, mal ein, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, wie bei der Zusammenlegung von Ost und West festgelegt wurde, wie viele Vereine jeweils in einer künftigen Bundesliga spielen und wer da, ja, ich sag mal, so über den Tisch gezogen wurde, dass er die Reibungshitze kurzzeitig als Nestwärme empfunden hat. Das ist nämlich alles auch nicht so super gelaufen. Muss man sich über das eine oder andere, ohne es dann entschuldigen zu wollen, vielleicht auch nicht wundern. Ist es denn gleichzeitig so, dass die Tatsache, also brauchen wir ja auch nicht wegdiskutieren, es gibt eine Tendenz, die total ungut ist, dass aus dem Westen mit einer, kann man glaube ich nur Arroganz nennen, irgendwie auf den Osten geschaut wird und so gesagt wird, naja, das sind ja quasi so eure Probleme, und das ist ja gerade schon richtigerweise festgestellt, das ist eben nicht so, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit existiert eben auf beiden Seiten. Aber macht das wiederum dann auch was mit den Menschen, dass sie so denken, pff, ist ja eh schon egal, das Bild ist ja sowieso schon so negativ? Oder spielt das keine Rolle?
Kann ich mir gut vorstellen, dass das schon auch so einen Frust oder vielleicht auch so einen Trotz auslöst. Klar, wenn man diese Zuschreibung immer wieder hört. Ich glaube auch vor allem bei jungen Menschen. Also es gibt jetzt, wurde uns auch vom Verband hier zurückgemeldet, gerade im Jugendbereich auch zunehmend so Schwierigkeiten mit Gewalt, aber eben auch so mit Äußerungen im rechten Spektrum. Und ja, also ich glaube, dass das nicht spurlos vorbeigeht, auch an jungen Menschen, wenn sie das über soziale Medien und ja auch so immer wieder gespiegelt bekommen.
Was ich mir vorstellen könnte, was bei eurer Arbeit wahrscheinlich nicht so ganz einfach ist, ist die Personen in den Vereinen überhaupt erstmal für die Themen zu erreichen, oder? Wie geht ihr da vor? Wie bietet ihr quasi eure Arbeit an? Wie kommt ihr in Kommunikation mit den Clubs?
Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Tatsächlich sind gerade die Vereine, die so im ländlichen Bereich, sage ich jetzt mal, also nicht bei den großen Städten oder nicht in den großen Städten verortet sind, schwierig zu erreichen. Das hat viele Gründe. Das hat in allererster Linie, glaube ich mal, den Grund, dass die Vereine alle ehrenamtlich organisiert sind, dass eigentlich in allen Fußballvereinen so ist, dass wenige viel machen und dann so ein, ja, sich für so ein Projekt dann nochmal zusätzlich einzusetzen, sich um Termine zu kümmern und so dann einfach auch nochmal eine zusätzliche Aufgabe ist, die für viele einfach gar nicht drin ist. Und dann liegt es schon auch an der Zusammensetzung der Vereine, wer entscheidet, welche Projekte man im Verein umsetzen möchte. Wie dringlich wird auch ja so eine politische Arbeit im Fußballverein überhaupt gesehen? Da kommt dann auch wieder das Thema einer falsch verstandenen politischen Neutralität ganz oft dazu, die auch einfach manchmal, was auch einfach manchmal bequem ist, das nicht oder das so sehen zu wollen, ohne sich einer Verantwortung da in gewisser Weise auch zu entziehen. Ja, was wir machen ist, so gut wie möglich auf, also in unseren Netzwerken zu agieren, über die Vereine, die wir schon erreicht haben, auch andere Vereine anzusprechen, über Öffentlichkeitsarbeit uns bekannter zu machen, sodass Vereine auch auf uns selbst, also aus eigener Motivation zukommen. Das ist natürlich der beste Fall. Mhm. Ja, aber es ist nicht so einfach.
Kannst du vielleicht ganz kurz das Thema mit der politischen Neutralität, was du gerade angekratzt hast, erklären für die HörerInnen? Also was das genau bedeutet und was es aber eben auch nicht bedeutet?
Gerne, ich versuch's. Ja, also was oft als Argument kommt, das ist jetzt nicht nur in Sachsen so, auch nicht nur im Breitensport, so generell im Sport und im Fußball, sich nicht weiter mit so gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen zu wollen, ist eben diese politische Neutralität. Wir müssen im Sportverein politisch neutral sein. Und das ist eben so einfach nicht ganz richtig. Also was man wahren muss, ist die parteipolitische Neutralität. Das heißt, ich darf jetzt keine Werbung für eine bestimmte Partei machen oder die bei meinem Vereinsfest einladen, dass sie da einen Wahlwerbungsstand machen oder sowas. Genau, aber ich darf mich natürlich für gesellschaftspolitische Themen engagieren und natürlich darf ich meine Vereinsmitglieder vor Diskriminierung schützen und darf mich solidarisch zeigen, ja, mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Das hat nichts mit politischer Neutralität zu tun.
Mhm. Wer sich für das Thema noch weitergehend interessiert, dem kann ich an der Stelle empfehlen. Es gibt eine ganz exzellente Folge des Podcasts Tauziehen dazu. Die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ich könnte mir vorstellen, ein Problem ist, wenn man mit den Vereinen spricht, dass die immer das Gefühl haben, ja, aber wenn wir jetzt einen Workshop zu dem Thema machen, dann könnten andere ja denken, wir haben da ein Problem oder bei uns ist das Problem irgendwie größer oder so als vielleicht irgendwo anders. Wie adressiert ihr diese Ängste?
Naja, es ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, dass die Arbeit immer dann am besten wirkt, wenn sie präventiv passiert. Mhm. Und natürlich kann man auch, oder es ist auch total sinnvoll, einen Workshop anzubieten, wenn es einen Vorfall gab. Dann ist es eben der Aufhänger oder der Auslöser. Mhm. Genau. Aber ja, präventiv da zu arbeiten und die Menschen im Verein zu bestärken, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sodass es gar nicht erst zu Vorfällen kommt, ist natürlich eigentlich der Idealfall. Und ja, ich weiß nicht, ob es einen so interessieren sollte, wie die Außenwirkung dann ist. Man kann ja sehr gut auch einfach damit nach vorn gehen und sagen, wir wollen einfach ein Verein sein, der offen ist für alle. Und genau, deswegen beschäftigen wir uns damit. Ja.
Mhm. Ihr bietet ja unterschiedliche Workshops an und das ist schon auch so ein zentraler Punkt in eurer Arbeit. Kannst du zu den verschiedenen Workshops ein bisschen was sagen? Also was sind da die Schwerpunkte?
Mhm. Also wir haben unseren Basisworkshop, sage ich jetzt mal, Diskriminierung im Fußball, wo es um so eine ganz Basic Sensibilisierung geht für verschiedene Diskriminierungsformen. Wir arbeiten da sehr spielerisch und greifen da ganz viele Beispiele direkt aus dem Fußball auf. Genau, so dass es so eine Grundsensibilisierung gibt, ein Grundverständnis dafür, was ist das überhaupt, Diskriminierung und wie tritt das auf und was kann ich, ja, wie kann ich das auch selber vermeiden, mich so zu verhalten. Dann haben wir einen Workshop, der sich ganz explizit mit Geschlechterrollen auseinandersetzt. Da geht es darum, erstmal zu verstehen, dass es überhaupt unterschiedliche Geschlechterrollen gibt. Was bedeuten diese Geschlechterrollen auch auf dem Fußballplatz? Also das heißt, welchen Einfluss haben so gesellschaftliche Erwartungen an Menschen und wie verhalten sie sich darauf hin und was steht ihnen offen, was steht ihnen vielleicht nicht offen. Genau, dann haben wir einen Workshop explizit für Schiris. Da geht es darum, Beleidigung und Diskriminierung gut erstmal unterscheiden zu können, um dann eben auch zu wissen, wann muss ich das Häkchen im Spielbericht setzen, zum Beispiel, sodass da auch nochmal ein bisschen genauer drauf geschaut wird, dass auch in den Verbänden ein anderes Bewusstsein sich etablieren kann. Wir haben einen Workshop, der sich mit extrem rechten Tendenzen im Fußball auseinandersetzt. Da geht es so ein bisschen darauf zu gucken, welche neben den ganzen vielen positiven Komponenten, die der Fußball so mitbringt, welche Dinge gibt es im Fußball aber auch, die so anfällig machen für so rechte Ideen, gruppenbezogen Menschenfeindlichkeit. Genau. Wir haben auch noch einen Workshop explizit zum Empowern von Frauen und Mädchen im Fußball.
Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr breites Angebot. Und was mich echt so ein bisschen erstaunt hat, ist die Geschichte mit den Schiris und dann aber auch wieder nicht. Also weil eigentlich würde man doch denken, das müsste ja, I don't know, Teil der Ausbildung sein. Oder von irgendwelchen Auffrischungsmaßnahmen oder. Also wenn die Schiris auf dem Platz stehen und sich nicht sicher sind, ist das jetzt einfach nur Gefluche oder habe ich es hier mit einer Diskriminierung zu tun, dann habe ich ja schon auch ein Problem, oder?
Ich möchte da aber trotzdem nochmal so eine Lanze brechen für die Schiris allgemein, weil die einfach, also die haben eine unglaublich große Verantwortung auf dem Platz und haben so schon sehr viele Aufgaben zu erfüllen und sind ja gerade im Breitensport auch teilweise ganz alleine auf den Plätzen. Und ich habe großes Verständnis dafür, dass Schiris sich auch dagegen entscheiden, großes Verständnis jetzt im Sinne für die Einzelperson, sich dagegen zu entscheiden, Diskriminierung im Spielbericht aufzunehmen, wenn sie danach Angst haben, vom Platz zu gehen, also wohlbehalten, in ihr Auto zu steigen und wegzufahren. Ich glaube, das ist gar nicht so, kommt gar nicht so selten vor. Aber nichtsdestotrotz möchte ich zustimmen, dass das schön wäre, wenn das Teil der Ausbildung wäre. Tatsächlich arbeiten wir auch ab diesem Jahr mit dem Sächsischen Fußballverband zusammen, was uns sehr, sehr freut.
Das wäre auch tatsächlich jetzt mein Punkt gewesen. Also das war gar nicht gegen die Schiris gemeint, sondern das ist also ja dann aus deren Sicht quasi keine Hohlschuld, sondern das wäre ja, also so würde ich es verstehen, eine Bringschuld der Vereine zu sagen, wenn ihr euch für uns dahinstellt, dann equippen wir euch zum einen inhaltlich und das andere Thema, was du angesprochen hast mit der Sicherheit, ist natürlich auch ein ganz, ganz großes und ja leider auch ein zunehmendes, wo letztlich auch ja die Verbände gefordert sind, ne? Also das können halt Einzelpersonen nicht leisten. Also von daher gesehen bin ich sehr gespannt und finde ich es cool, wenn ihr da mit dem Verband in Zukunft auch zusammenarbeitet. Es ist vielleicht seltsame Frage, aber es würde dann ja sicherlich auch die Inhalte eurer Arbeit beeinflussen. Gibt es denn eine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, gegen die ihr quasi besonders intensiv anarbeiten müsst, also die besonders intensiv vorkommt?
Das sind tatsächlich mehrere. Also im letzten Podcast hast du ja schon mit Rachel Etze sehr ausführlich über Rassismus gesprochen, deswegen würde ich da jetzt, sie hat das auch sehr viel besser dargelegt, als ich das jemals machen könnte. Aber das ist natürlich ein großes, also eins der größten Themen, definitiv. Was einfach viel vorkommt, ist Homophobie, Homofeindlichkeit, Sexismus tatsächlich auch und relativ neu im Fokus einfach ist auch Transfeindlichkeit beziehungsweise eben Feindlichkeit gegenüber anderen geschlechtlichen Identitäten, mit der überarbeiteten neuen, wie auch immer, Spielordnung des DFB im Juli 2022.
Das ist tatsächlich ein Thema, was also auch immer wieder aufploppt, so in meiner Arbeit, wenn ich mit Menschen spreche, dass sie sagen, es ist total wichtig und toll, dass es diese Überarbeitung gegeben hat. Aber letztlich ist nicht so wirklich, wie soll man denn sagen, es reicht nicht, sagen wir es so, es reicht nicht, die Spielordnung zu ändern, sondern man muss dann auch systemisch so arbeiten, dass die Menschen, die die neue Spielordnung in Anspruch nehmen, dann wiederum sicher sind, ne, und in einem guten Umfeld sich tatsächlich bewegen. Also es braucht auch da noch eine intensivere Arbeit wiederum mit letztlich den Landesverbänden, mit den Vereinen in der Fläche, dass man sagt, passt mal auf, das und das haben wir uns dabei gedacht und so muss das bitte umgesetzt werden. Einfach nur die Spielordnung zu ändern, ist ein Schritt, aber halt nur einer von vielen.
Ich glaube, das ist dem DFB dann auch sehr klar geworden im Nachhinein, weil es da, ja, ich glaube, da gab es auch in mehreren Verbänden, jetzt nicht nur in Sachsen, große Umsetzungsschwierigkeiten. Mhm. Und ich glaube vor allem auch ganz, ganz viel Unwissenheit im Bereich geschlechtliche Orientierung.
Ja, und dann halt vor allen Dingen auch die Frage, wenn jemand sich innerhalb dieser Veränderung in der Spielordnung eben einer anderen Spielklasse, anders zuordnet und aber vielleicht im Verein auf Widerstand stößt, wo wendet die Person sich dann überhaupt hin? Also um zu ihrem Recht zu kommen, um halt eben tatsächlich so spielen zu können, wie es für sie eben richtig ist. Was du jetzt nicht erwähnt hast, ist das Thema Antisemitismus. Mhm. Würde mich mal interessieren, inwieweit das eine Rolle spielt und ob sich das verändert hat seit Oktober 2023?
Antisemitismus spielt definitiv eine große Rolle im Fußball, auch im Breitensport. Ich kann zumindest aus der Erfahrung aus meiner Arbeit nicht sagen, dass es sich gesteigert hat. Das ist nicht das, was die Vereine, mit denen wir zusammenarbeiten, uns zurückmelden. Mhm. Also in dem Kosmos, in dem wir arbeiten. Ne? Also das ist jetzt, also das sage ich jetzt wirklich nur für unsere Vereine und auch für Sachsen, und das ist jetzt gar nicht irgendwie pauschal gemeint. Es ist definitiv nicht das Thema, mit dem die Vereine am meisten an uns herantreten, was natürlich überhaupt nicht bedeutet, dass es nicht da ist.
Nee, ich meine, dass generell die Vorfälle extrem zugenommen haben, das ist ja statistisch belegt, aber das muss A, nicht bedeuten, dass das jetzt genau in den Vereinen der Fall ist, mit denen ihr arbeitet, und B, ich glaube, was da vielleicht auch noch mit reinkommt, ist, dass es auch ein Thema ist, wo es viel Unsicherheit und Unwissenheit gibt, ne? Also es bedeutet ja auch, also die Frage ist ja auch immer, was wird quasi angezeigt und was wird als ein Problem wahrgenommen und was nicht. Was ich ganz spannend finde, ein Kollege von dir hat mal rund um eine Preisverleihung, weil ihr seid schon häufiger mit Preisen ausgezeichnet worden für eure Arbeit, gesagt, dass in ländlichen Regionen in Sachsen der Fußballverein oft die oder vielleicht sogar die einzige Organisation ist, die noch so eine richtige gesellschaftliche Relevanz hat. Das bedeutet aber natürlich auch, dass dem Fußball da eine krasse Verantwortung zukommt, oder?
Auf jeden Fall. Also nicht nur da, würde ich sagen, aber definitiv gerade an den Stellen, wo der Verein einfach das gesellschaftliche Miteinander in einem Ort prägt. Auf jeden Fall. Denn da kommen ja auch wirklich sämtliche Menschen, egal aus welcher Schicht oder mit welchem Background, zusammen und müssen da auch miteinander oder sind da miteinander in Interaktion. Ja. Mhm.
Ist ein Teil eurer Arbeit auch, den Vereinen diese Verantwortung überhaupt erstmal bewusst zu machen?
Auch, auf jeden Fall. Genau, und auch aufzuzeigen, dass es Möglichkeiten gibt, damit auch was zu machen mit dieser Verantwortung. Also solidarisch zu sein mit den eigenen Mitgliedern, mit den SpielerInnen, mit den TrainerInnen, denen ja bestimmtes Handwerkszeug an die Hand zu geben, vielleicht auch nochmal zu gucken, wie man sich im Verein selbst ja, ein Leitbild erstellen kann, mit dem man dann gut gemeinsam arbeiten kann. Ja, solche Sachen. Mhm.
Was ist denn generell so das Feedback von den Vereinen, mit denen ihr arbeitet? Also wenn ihr mit denen so eine Workshop-Phase hinter euch gebracht habt, erkennen die für sich an, was sie da rausnehmen können, wie sie das für sich nutzen können? Oder habt ihr vielleicht auch Fälle, wo jemand hinterher sagt, ja, okay, wir haben das jetzt mal gemacht, aber ist jetzt irgendwie auch nicht so der Burner? Wie ist da die Reaktion im Nachhinein?
Also die Reaktionen sind eigentlich durchweg sehr positiv. Es wird uns immer zurückgemeldet, dass es einen Erkenntnisgewinn gab, dass Dinge gelernt wurden, die vorher gar nicht so auf dem Schirm waren, dass ja Themen sich auch einfach dann dadurch im Verein etablieren konnten, dass es zu einem Dialog kam, dass da vielleicht auch Sachen weitergearbeitet haben.
Und ihr bietet eure Workshops ja kostenlos an, also auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass eben gerade kleine Vereine für sowas wie Bildungsarbeit oft überhaupt kein Budget haben. Jetzt steht ihr momentan vor der großen, großen Aufgabe, ich sag mal, neue Wege zu finden, was die Finanzierung eurer eigenen auch Projektstellen angeht. Und das hängt tatsächlich an der langwierigen Regierungsbildung in Sachsen, weil ihr deswegen für das neue Jahr nicht die Förderung bekommen habt, auf die ihr normalerweise zurückgreifen konntet. Wie geht ihr damit um? Weil damit steht ja letztlich, und das kann man, glaube ich, so sagen, ohne dass es überdramatisch ist, alles auf der Kippe, oder?
Definitiv. Also wir haben, du hast es ja schon erwähnt, wir haben ja letztes Jahr verschiedene Preise gewonnen, was super toll ist und eine absolut tolle Anerkennung unserer Arbeit, was uns jetzt erstmal hilft, das erste halbe Jahr zu überbrücken, was aber dennoch bedeuten wird, dass es eine Lücke geben wird, denn bis der neue Haushalt beschlossen ist und bis dann überhaupt auch Gelder fließen und dann ist ja auch noch nicht sicher, dass unser Projekt überhaupt wieder bewilligt wird, wird eben nochmal Zeit vergehen. Und in dieser Zeit werden wir keine hauptamtlichen Stellen haben. Und das bedeutet natürlich, dass all unsere Arbeit auf ehrenamtliche Strukturen zurückfällt. Und damit ist einfach weniger leistbar. Und gerade dieser Fokus auf diese nachhaltige Zusammenarbeit mit den Vereinen, die ja auch auf eine, also wir haben uns ein großes Netzwerk aufgebaut, wir haben KooperationspartnerInnen, wir haben wir sind in Strukturen, sage ich mal, und das hat lange gedauert, das aufzubauen. Und das geht natürlich, da wird eine Lücke entstehen, wenn da kein Hauptamt mehr ist, was sich irgendwie jede Woche, jeden Tag damit beschäftigen kann, das auch zu erhalten.
Zumal es ja gleichzeitig auch so ist, ihr, die ihr da bisher hauptamtlich arbeitet, ihr müsst ja auch von irgendwas leben, ne? Sprich, wenn es nicht weitergeht, dann müsst ihr euch im Zweifelsfall auch eben andere Jobs suchen. Und wenn dann irgendwann vielleicht eine Finanzierung wieder da ist, dann muss man das auch neu aufbauen, also die Personen, die da tatsächlich arbeiten.
Absolut. Und es kann auch durchaus sein, dass wir Vereine verlieren. Es kann sein, dass wir KooperationspartnerInnen verlieren. Das ist alles möglich, ja.
Das ist natürlich eine richtig, richtig miese Situation. Einfach, ihr versucht jetzt einen Teil zumindest aufzufangen, indem ihr einen Spendenaufruf gestartet habt. Wie sind denn die Reaktionen darauf? Kann man das schon ein bisschen absehen?
Naja, also grundsätzlich ist das total toll, dass wir diese Spendenkampagne ins Leben rufen konnten, auch mit Unterstützung übrigens vom FC St. Pauli. An der Stelle nochmal vielen Dank. Mhm. Da ist sicherlich ist da ein bisschen Geld zusammengekommen, sag ich mal. Also die Summe, die wir brauchen, um diese Arbeit weiterführen zu können, um zu überbrücken, ist, glaube ich, allein über Spenden gar nicht reinholbar. Mhm. Und dazu kommt, dass es ja einfach super vielen anderen Projekten gerade ähnlich geht und dass Menschen, selbst wenn sie spenden wollen, ja teilweise gar nicht wissen, für wen soll ich möchte irgendwie, dass diese Projekte erhalten bleiben, aber ich kann ja nicht für alle Projekte spenden. Das ist ja gerade, glaube ich, so ein richtiges Dilemma für viele Leute, weil das ist ja auch nicht nur sachsenweit oder ist nicht nur in Ostdeutschland oder in Sachsen so, das ist ja bundesweit so, dass Projekte einfach weniger Gelder haben oder dass Projekte gestrichen wurden. Es ist einfach gerade generell eine richtig beschissene Situation.
Ja, das ist leider so. Und es ist auch so, dass das nichts ist, doof gesagt, wo wir jetzt irgendwie einen total neuen Lösungsansatz für finden werden in dieser Sendung heute. Also eure Spendenaktion ist natürlich weiter offen. Ne? Also Leute, wir werden es auch verlinken in den Shownotes, können euch weiter finanzielle Hilfe zukommen lassen. Aber man kann das wirklich weder an dieser Stelle noch allgemein, also nicht oft genug sagen. Die Situation ist mehr als angespannt und es ist einfach wichtig, dass Menschen sich auch der Eigenverantwortung bewusst werden, was das bedeutet, zu einer Wahl zu gehen, was das bedeutet, eine demokratische oder eine nicht demokratische Partei zu wählen, was das bedeutet, sich einzusetzen für eine Gesellschaft und sich die Frage zu stellen, in was für einer Gesellschaft möchte ich leben und wie kann ich darauf einen Einfluss nehmen. Weil Politik ist halt nichts Abstraktes, sondern Politik ist etwas, was letztlich den Alltag von Menschen bestimmt. Und das bestimmt den Alltag von Menschen eben auch, und da sind wir nun mal im Kapitalismus leider, darüber, wohin Geld fließt. Und alle diese Projekte, viele davon im bildungspolitischen Bereich, im sportpolitischen Bereich, in der Kultur, die da auf der Kippe stehen, das wird nicht ohne Nachwirkung bleiben, wenn die wegfallen. Was macht ihr mit der Situation? Das ist eine sehr platte Frage, aber was habt ihr euch selber verordnet für dieses Jahr? Wie geht ihr damit um? Ihr habt ja über den Julius-Hirsch-Preis, den ihr bekommen habt im Herbst, da würde ich gleich auch gerne noch kurz mit dir drüber sprechen, auch eine Grundausstattung quasi bekommen. Wie weit trägt euch all das und wie schaut ihr in die Zukunft? Kannst du dazu was sagen?
Das ist ehrlich gesagt ziemlich ambivalent, denn einerseits freuen wir uns über die Anerkennung und die große Öffentlichkeit, die damit auch uns zuteil geworden ist in den letzten Monaten, weil wir ja einfach viele Anfragen aus der Presse erhalten haben, unsere Arbeit noch mal ein bisschen bekannter machen konnten. Wir werden, wie gesagt, jetzt mit dem Verband zusammenarbeiten, was auch ganz frisch ist. Da haben wir auch viele Jahre wir waren schon viele Jahre im Gespräch, aber diese konkrete Zusammenarbeit kommt eben erst jetzt zustande. Und das sind alles Dinge, über die wir uns total freuen. Und gleichzeitig, ist diese Ungewissheit, wie wir uns weiter finanzieren können, natürlich auch ein totaler Dämpfer. Weil wir wirklich überlegen müssen, was können wir eigentlich gerade noch leisten, was können wir auch Vereinen für dieses Jahr versprechen, was wir ihnen anbieten können. Wir können auch nicht unendlich jetzt weiter Workshops kostenlos anbieten. Die Menschen, die Workshops teamen, wollen dafür natürlich bezahlt werden. Und genau, es ist, wir hängen in einem Dilemma.
Gibt es sowas wie eine Überlegung, den Vereinen eben zu sagen, wir bieten das nach wie vor so an, aber was ihr dafür vielleicht irgendwie zahlen könnt, zahlt's? Ich meine, es ist natürlich eine beschissene Lösung, weil letztlich, ich sag mal, eine gesellschaftliche Verantwortung wieder auf Individuen abgewälzt wird, nämlich alle, die dann in so einem Verein sind und sich wiederum Gedanken machen müssen, können wir da irgendwie was zahlen und wenn ja, wie viel? Aber sind das so Überlegungen, die ihr habt gerade?
Eher nicht. Also das finanziell an die Vereine weiterzugeben, ist eigentlich keine Option, weil die Vereine haben kein Geld. Das ist so nicht, oder sie haben vielleicht Geld, aber es ist aber wenig eben für andere, also das ist verplant für andere Zwecke und das ist auch total nachvollziehbar. Es sollte auch einfach nichts kosten.
Ja. Also wir drücken euch natürlich, wie so vielen anderen, du hast es gerade selber angesprochen, sehr die Daumen, dass es politische Lösungen weiterhin dafür geben wird. Und wir weisen, wie gesagt, nochmal mit großem Nachdruck auf euren Spendenaufruf hin und verlinken den auch. Und vielleicht gibt es ja den einen oder die andere Hörerin, die sagen, das ist eine Arbeit, da kann und möchte ich gerne unterstützen. Um mal auf die positive Geschichte mit dem Julius-Hirsch-Preis noch ein bisschen intensiver auch einzugehen. Wann und wie habt ihr denn davon erfahren, dass ihr tatsächlich ausgezeichnet werdet und was bedeutet euch diese Anerkennung?
Davon erfahren haben wir ein bisschen eher als alle anderen aus der Presse. Genau, die Bedeutung für uns ist enorm, weil das einfach die höchste Auszeichnung ist, die man im Fußball bekommen kann. Ist quasi der wichtigste Bildungspreis im deutschen Fußball vom DFB vergeben. Und gerade, dass er eben auch an ein Projekt geht, was sich im Osten von Deutschland verortet, finde ich auch total wichtig und toll, dass das einfach auch gesehen wurde. Im letzten Jahr wurde auch schon Athletik Sonnenberg ausgezeichnet. Also ich sehe da auch die Bereitschaft, da total gut auch zu gucken, welche Projekte gibt es auch im Osten von Deutschland, die da ausgezeichnet, honoriert werden soll und die denen dann auch einfach eine Öffentlichkeit zuteil wird, die sie sonst vielleicht nicht bekommen hätten und wir eben in dem Fall auch nicht.
Mhm. Fand das auch ganz spannend. Also DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat auch darauf explizit hingewiesen und eben gesagt, dass zum dritten Mal in Folge der erste Preisträger aus dem nordostdeutschen Fußballverband kommt und dass das ein starkes Zeichen für das äußerst lebendige Engagement vor Ort ist. Da könnte man natürlich, ohne dass ich dich jetzt in die Situation bringen möchte, das tun zu müssen, aber ja auch dann die Frage stellen, okay, lieber Verband, ihr seht ja auch die Schwierigkeiten, die wir haben. Wie wäre es denn mit uns beiden? Also wollt ihr nicht vielleicht mal in die Lücke gehen? Ist das ein Szenario, was aus deiner Sicht wünschenswert wäre? Oder bist du da zu pragmatisch und sagst, puh, da hat der DFB dann natürlich auch einiges zu tun. Wie schätzt du da auch die Rolle des Verbandes ein?
Ja, das wäre natürlich mega toll. Das ist keine Frage. Der Verband macht ja schon auch Dinge. Vielleicht würde noch mehr gehen, aber es gibt ja jetzt dieses Pilotprojekt seit Anfang diesen Jahres, würde ich meinen, mit dem Nordostdeutschen Fußballverband, was der DFB meiner Meinung nach unterstützt. Mhm. Deswegen, ja, das ist mega toll und ja. Also ich sehe da auch eine Verantwortung vom DFB und würde mich freuen darüber, weiß aber nicht, ja, ich glaube, der Verband kann jetzt auch nicht alles regeln.
Ja, das ist eine unbefriedigende Situation da gerade. Da kann man leider nicht drumrum reden. Um aber zum Ende nochmal auf eure Arbeitsinhalte zu kommen. Neben den Workshops ist eine Geschichte, die euch fast von Anfang an begleitet und die auch bundesweit unterwegs ist, die Ausstellung Strafraum Sachsen 2.0. Kannst du zur Ausstellung und zur Bedeutung der Ausstellung für euch vielleicht abschließend noch ein bisschen was sagen?
Naja, die Ausstellung war das erste Projekt, was die Initiative initiiert hat. Es ist auch die zweite Auflage eben, wie schon der Name 2.0 sagt, dieser Ausstellung. Das heißt, sie wurde eben auch schon mal überarbeitet und war so der erste Schritt zur Sensibilisierung, ja, zur Sensibilisierung für die Themen Diskriminierung im Fußball und eben auch einfach auf die Zustände im sächsischen Fußball hinzuweisen, aber auch gleichzeitig auf gute, also Best-Practice-Beispiele. Mhm. Genau, und diese Ausstellung ist jetzt inzwischen leider schon recht veraltet. Und es gab schon auch oder gibt auch immer noch die Idee, die nochmal zu überarbeiten, weil es ist die Ausstellung ist schon auch die Möglichkeit, auch über die Landesgrenzen hinweg nochmal aufmerksam zu machen darauf, wie es hier in Sachsen ist, wie es vielleicht auch so generell im Osten von Deutschland ist und ist ein relativ niedrigschwelliger Zugang, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil man selbst entscheiden kann, wann man hingeht, wie schnell man sich die Ausstellung anschaut und durchliest, genau.
Ja, und wenn man danach googelt, dann findet man wirklich auch aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands Medienberichte darüber, was das ausgelöst hat jeweils, wenn die Ausstellung eben irgendwie vor Ort war, was für gesellschaftliche und politische AkteurInnen dann auch zusammengekommen sind, um über diese Themen zu sprechen. Also das ist, finde ich, was, was auf jeden Fall die Kraft von so einer Ausstellung ausmacht, ne?
Mhm.
Die ist ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob in der ersten oder in der zweiten Auflage oder womöglich sogar in beiden gefördert worden von der DFB Kulturstiftung, richtig?
Auch ja, genau.
Genau, vielleicht können die sich ja nochmal melden, dann könnt ihr Strafraum Sachsen 3.0 an den Start bringen. Wir versuchen die Verantwortung hier mal möglichst irgendwie breit zu verteilen. Erinnern nochmal das auch wirklich mit Nachdruck an die Spendenmöglichkeit, damit ihr eure Arbeit auch 2025 und darüber hinaus weiterführen könnt, weil man kann das nicht oft genug sagen, es ist eine sehr, sehr wichtige, die Sensibilisierung für diese Diskriminierungsformen wohnt, wie die auftreten und wie man sich ihnen als Zivilgesellschaft entgegenstellen kann, gewinnt gerade, wir kriegen das alle mit, eher an Bedeutung als zu verlieren. Und der Fußball ist ein sehr, sehr guter Ort, um diesen Themen zu begegnen. Von daher gesehen, vielen Dank für deine Zeit heute und danke euch auch für eure wichtige Arbeit.
Ja, vielen Dank auch dir für deine Zeit und deine Geduld.
Aber sehr gerne. Und ich sage nochmal Hallo, liebe HörerInnen im neuen Jahr. Wir freuen uns sehr, dass es natürlich hier weitergeht. 92 Folgen, das bedeutet, wir bewegen uns in Richtung eines großen Jubiläums, das wir hier demnächst alle miteinander begehen werden. Ich freue mich total und es wird im Januar, da es ein 31-Tage-Monat mit drei Mittwochen ist, auch noch eine zweite Folge geben Ende des Monats und immer so weiter hier und immer so weiter hoffentlich auch bei euch da draußen. Passt gut auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ciao!